Guten Morgen. Wow, tolles Lied. Haben wir nicht abgesprochen, aber tatsächlich einer meiner Lieblingslobpreislieder. Von daher sehr gut. Ja, ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, wo es um Helden geht. Und ich wurde darauf hingewiesen, dass es ja quasi das Gegenthema ist zu dem, was ich letztes Mal behandelt habe, die Anti-Helden. War mir gar nicht bewusst, das hätte ich einfach mal so reinführen sollen, als ob das so eine Predigtreihe wäre oder sowas. Ganz witzig eigentlich, weil es tatsächlich um die genau andere Richtung heute geht. Guter Hinweis, Jörn, vielen Dank. Ja, es geht um Helden. Es geht um Ruhm und Ehre, wo die Menschen sich ganz nach oben irgendwie hinbeugen, wo sie ganz nach oben wollen, wo sie die Ersten sein wollen, die Besten überhaupt, die Herrschenden. Helden sind Menschen, die sich so nach oben hinkämpfen. Helden sind Menschen, die schon immer auch irgendwie da waren. Man hat schon immer von ihnen geredet. Früher vielleicht von Helden und Machthabern, Könige oder Kriegsführer. Und Helden mag vielleicht so ein altes Wort sein, aber eigentlich ist es etwas sehr Aktuelles. Gerade so heute in unserer globalen und sehr digitalen Welt werden einzelne Menschen mehr glorifiziert als jemals zuvor. So ziemlich jeder Mensch der Welt kennt zum Beispiel Präsidenten oder Kanzler der großen Weltmächte. Oder beim Sport, so eine Person wie Usain Bolt oder Neil Armstrong auf dem Fahrrad, je nachdem, ob man ihn als Held betrachtet oder nicht. Oder Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer bei uns Deutschen im Fußball. Leonardo DiCaprio in der Filmbranche oder Autoren wie Tolkien oder Schiller oder Goethe. Wir haben sogar Filme über Helden. Filme über Helden. Der erfolgreichste Film aller Zeiten ist ein Marvel-Film, ein Film über Superhelden. Wir haben scheinbar ein ziemlich tiefes Bedürfnis oder eine innere Veranlagung, Menschen zu Helden zu machen, sich an ihnen zu erfreuen, ihnen zu dienen, sie zu huldigen und selber auch danach zu streben, so sich ganz nach oben zu kämpfen, selber zu einem Held zu werden. Und genau da setzt unsere Textstelle heute an, also die Jünger Jesu, die ganz oben sein wollen und die Antwort von Jesu auf dieses Bedürfnis der Jünger. Wir lernen heute biblische Helden kennen, was es ausmacht, ein biblischer Held zu sein. Und zu Beginn würde ich ganz gerne den Text vorlesen, der steht in Markus 10, die Verse 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ja, in dieser Textstelle stellt Jesus das Bild von einem ehrenvollen, mächtigen Menschen total auf den Kopf. Ein Mensch, der dient, ein Mensch, der sich bereitstellt zum Dienen, ein Mensch, der sich ganz nach hinten stellt, der Letzte sein soll. Ja, ich möchte heute diesen Arten von Menschen mit euch zusammen entdecken. Und zur Veranschaulichung dachte ich, wir malen ein Bild von einem Helden als Beispiel. Und dieses Bild verkörpert 4 biblische Charaktereigenschaften eines Helden. Und es gibt bestimmt auch mehr, aber ich dachte, wir schauen uns diese 4 mal an. Und ich habe gedacht, wir malen heute einen Läufer. Und was brauchen wir bei einem Bild von einem Läufer? Einen Boden. Und zunächst einmal für alle die begabt sind in der Kunst. Erwartet nicht zu viel heute, wenn ich von Malen spreche. Ja, es wird Strichmännchen geben und sowas halt. Aber ich habe mein Bestes getan, von daher. Ja, wir brauchen einen festen Boden. Ein Läufer braucht einen festen Boden. Etwas, worauf man sich verlassen kann. Etwas, von dem man weiß, das ist immer da. Das ist da, wo ich drauf treten kann. Da kann ich mich voll drauf konzentrieren, aufs Laufen, weil ich weiß, der Boden ist da. In dieser Bibelstelle spricht Jesus nicht direkt von diesem Boden, aber sie ist eigentlich die absolute Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt im Leben mit Gott aktiv werden können. Gottes Auftrag überhaupt, dass wir handeln, setzt voraus, dass wir diesen Boden haben, dass wir Gott vertrauen, dass er unsere Seele versorgt. Bevor Jesus Menschen grundsätzlich in den Dienst geschickt hat, hat er sie erstmal zu ihm gerufen, in seine Gegenwart hinein, zu ihm, in die Gemeinschaft mit ihm. Und da gab es dann noch ein Versprechen. Ich habe dich im Blick, ich versorge dich, ich liebe dich. Dieser Lebensstil, den Jesus in dieser Bibelstelle beschreiben möchte, in Markus 10, gründet in dieser Identität der Gotteskindschaft. In Matthäus 6 spricht Jesus, betrachtet die Lilien auf dem Feld. Sie arbeiten nicht und doch sind sie so schön gekleidet. Wie viel mehr wird Gott euch denn versorgen? Und in Römer 8 spricht Paulus, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder hohes noch tiefes, Gewalte oder Mächte. Ja, das Evangelium Gottes. Die Botschaft Gottes ist ein Zuspruch in erster Linie. Der Immanuel ist da, Gott ist mit uns, wir haben Kontakt zu ihm und es ist eine Einladung zu ihm in die Gemeinschaft und es ist eine Einladung von uns wegzuschauen. Du kannst Teil von etwas Größerem sein. Du musst nicht ständig auf deine eigenen Bedürfnisse schauen, auf deine eigenen Belange. Du kannst Teil etwas Größeres sein. Und das Evangelium ist auch der Zuspruch an unseren Läufer. Verlass dich auf diesen Boden. Verlass dich auf diese gerade Laufstrecke, auf die du laufen kannst. Konzentriere dich einfach nur auf das Laufen, sodass du das Ziel erreichst. Die erste Charaktereigenschaft unseres biblischen Helden ist also, er hat einen sehr festen Grund, auf dem er läuft. Das Evangelium Gottes. Gott hält seine Seele. Das zweite, was jeder Läufer braucht, ist natürlich ein Ziel. Kaum ein Läufer läuft ohne jegliche Motivation, so einfach von A nach B. Entweder man möchte von A nach B kommen, möglichst schnell, oder man möchte die Strecke in einer bestimmten Zeit irgendwie laufen oder man möchte irgendwie fit werden. Jeder Läufer hat ein Ziel, eine Vision, irgendetwas, das ihm Richtung gibt. In der Bergpredigt spricht Jesus auch von dieser Laufrichtung. Diese Stelle steht ein paar Verse nach dem betrachtet die Linie auf dem Feld hier, sagt Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zukommen. Das ist diese Einladung, von uns selbst wegzuschauen und Teil von etwas Größerem zu sein, auf das Kommen, auf das Reich Gottes, darauf zu schauen, seine Gerechtigkeit. Mit Jesus tritt etwas in die Welt und das ist was total Neues, etwas, was man so noch nicht in seiner Vollkommenheit erlebt hat. Göttlichkeit, Heiligkeit, Schönheit, geistliche Wirklichkeit. Es ist das, was die Welt ursprünglich auch sein sollte, das Ebenbild Gottes. Das Reich Gottes ist die Wiederherstellung von diesem ursprünglichen Zustand, von dem wir irgendwie weggekommen sind. Dieser ursprüngliche Zustand, wenn Menschen einander hingebungsvoll lieben, wenn Feindschaft zurück zur Freundschaft wird, wenn Krankheiten geheilt werden. Ich denke, jeder hat diese Erfahrung gemacht, wenn einfach so richtig alles passt. Wenn die Stimmung in einer Familienfeier einfach total perfekt ist, wenn die Liebe in einer Ehe perfekt passt, wenn Kinder ihr vollstes Potenzial ausleben und man denkt, das ist so, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist so ein Geschmack vom Reich Gottes und von seiner Gerechtigkeit. Es ist das schöne Licht, was die Herzen von uns Menschen warm macht. Das ist das Ziel, auf das wir zulaufen wollen in unserem Dienst. Da soll es hin. Dass wir Teil von diesem Prozess sind, von dem Reich Gottes, das in die Welt hineintritt. Unser Läufer hat also ein Ziel vor Augen. Das ist unsere zweite Charaktereigenschaft. Wir trachten nach diesem Ziel, nämlich nach dem Reich Gottes, so wie ein Läufer auf sein Ziel schaut. So, unsere dritte Charaktereigenschaft. Wir kommen endlich zu unserer Bibelstelle. Das andere war sozusagen Warm-up. Und wir fangen mit unserem Läufer endlich an zu laufen. Jesus wirft in dieser Textstelle das Bild eines Herrschers so richtig aus dem Fenster. Der Herrscher, der unterdrückt, der sich selbst nur hochdrückt, sozusagen sich selbst auch im Zentrum sieht, das haben wir alles abgelegt. mit diesem festen Boden, wo wir sagen, hey, ich mache das nicht für mich, sondern ich vertraue Gott, dass er das für mich macht. Wir vertrauen Gott und stellen uns selber aus dem Zentrum hinaus und stellen ihn in das Zentrum hinein. Aber ganz konkret, wie machen wir das? In Markus 10, in unserer Bibelstelle, in den Versen 43 und 44 steht, wer groß sein will, der muss euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Das Reich Gottes bringt man in die Welt, indem man dient. Das ist die Währung für das Reich Gottes, die Art und Weise, wie wir das Reich Gottes in die Welt hineinbringen. Es ist die dienende Liebe. Es ist das Ja, das innere Ja zu Gott und zum Menschen, zur Gesellschaft, zur Schöpfung, zur Gemeinde. Das ist das innere Ja, das auch aktiv wird, dieses Ich will, dass du bist und aktiv in die Liebe hineintaucht und zum Diener wird, dieses Licht von Gott strahlen lässt. Und wir haben Anteil an dieses Licht, an die Art und Weise, wie Jesus liebt, genauso lieben wir auch. Es ist diese göttliche Herrlichkeit, die wir in die Welt hineinbringen, wenn wir uns entscheiden zu lieben und zu dienen. Anstatt dass wir für unsere eigene Herrlichkeit und Verwirklichung einstehen, setzen wir uns für die Herrlichkeit und Verwirklichung des Reiches Gottes ein, indem wir dienen. Unser Läufer kommt also durch das Laufen ans Ziel und Christen kommen mit der dienenden Liebe ans Ziel, nämlich das Reich Gottes in die Welt zu bringen. Wir schauen auf die vierte Charaktereigenschaften, von dem dieser Text spricht. Und es ist sozusagen so ein näheres Hineinschauen oder Draufschauen auf dieses Wort dienen, auf diese dienende Liebe. Die zwei Brüder fragen, ob sie zur rechten und zur linken Jesu sitzen dürfen. Und Jesus spricht dann in Markus 10, Vers 38, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Jesus spricht hier natürlich von seiner kommenden, von der Passion. Im Alten Testament hat man von diesem Herabreichen des Kelches gesprochen, wenn ein Volk zum Gericht bereit war. Und mit der Taufe ist das Hinabtauchen gemeint, also das Sterben, das Hinabtauchen in das Totenreich. Hier ist jedoch nicht die Auferstehung gemeint, so wie wir es ja auch im Nachhinein verstehen, das Hinabtauchen und Wiederauftauchen, also die Neugeburt, sondern der Fokus liegt hier wirklich auf das Leid. Hier wird klar, was Dienen auch beinhaltet. Groß im Reich Gottes ist der Mensch, der für uns, der für das Reich viel Leid auf sich nimmt. Bei unserem Läufer zeigt sich das durch seinen Schweiß aus. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen, der mal irgendwie Sport so richtig gemacht hat, so viel laufen war oder sowas. Das ist schon auch ziemlich anstrengend. Und ja, man kann da so richtig an seine Grenzen kommen. Aber für den Sportler, der das macht, aus irgendeinem Grund ist es ihm wert, dieses ganze Schmerz, das ganze Leid auf sich zu nehmen. Es ist ihm wert, weil er an das Ziel rankommen möchte. Es ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, eine ziemlich widersprüchliche Sache, denn eigentlich versucht der Mensch grundsätzlich dem Leid auszuweichen, also vom Leid fernzubleiben. Aber es gehört zu dem Grundwesen unseres Lebens, dass wir die Möglichkeit haben, etwas zu opfern, um etwas Besseres zu erhalten. Arbeit und Studium ist meistens nichts anderes als willentlich Energie und Zeit zu investieren, um etwas zurückzukriegen. Dieses Verhalten, diese Opferbereitschaft, diese Leidensbereitschaft zu haben, ist, glaube ich, und das ist meine These, eine der schönsten Dinge, die es überhaupt in unserer Welt gibt. Und ich möchte euch das kurz mal beweisen, dass wir Menschen ziemlich viel halten von dieser Leidensbereitschaft. Und ich will mal, dass ihr kurz an euren Lieblingsfilm denkt. Denkt mal kurz an euren Lieblingsfilm oder meinetwegen auch eure Lieblingsgeschichte, vielleicht ein Buch. Ich will behaupten, dass in allen diesen Geschichten einer der Hauptkomponenten der Geschichten sind, ist, dass ein Mensch freiwillig Leid auf sich nimmt, um etwas Größeres als sich selbst zu erreichen. Denk mal kurz drüber nach. Vielleicht kann auch jemand kurz eine Geschichte nennen oder einen Film nennen. Was kommt euch so in den Sinn? Ruft es ruhig kurz mal laut raus. Herr der Ringe. Das ist witzig, ich habe diese Predigt schon mal gehalten und Herr der Ringe kam auch damals. Für die, die Herr der Ringe nicht kennen, super Film, sollte man nachschauen. Aber jeder, der Herr der Ringe kennt, verliebt sich sehr schnell in diese einzelnen Figuren, weil sie so sehr für sich gegenseitig einstehen. Also ganz kurz gefasst, Herr der Ringe, ist ein sehr, also eine Trilogie, sehr lange Filme, aber ganz kurz gefasst. Es geht darum, einen Ring zu zerstören. Eine Gruppe von 9 Leuten ist opferbereit oder leidensbereit und geht diese Distanz, um diesen Ring zu zerstören. Kurze Unterbrechung, musikalische Unterbrechung, musikalische Untermauerung, wenn man so über epische Filme redet. Ne? Nein, machen sich auf den Weg und sind leidensbereit, weil sie wissen, sie müssen diesen Ring zerstören, um etwas Großes zu erreichen, nämlich die bösen Mächte zu besiegen. Super Beispiel übrigens. Ich hoffe, dass ihr alle irgendwie eine Geschichte vor Augen hattet und das euch bewusst geworden ist, weil ich bin mir absolut sicher, dass es nichts Schöneres gibt, als Menschen, die bereit sind, für die Liebe zu leiden. Für mich als Sportler, zumindest in der Vergangenheit, gab es immer nichts Schöneres beim Sport, wenn man bereit ist, fürs Team sich richtig einzusetzen und alles zu geben. Es gibt nichts Schöneres in der Ehe, als ein Paar, das bereit ist, füreinander zu leiden, für die Beziehung. Es gibt nichts Schöneres als Gemeinde, die bereit ist, zu leiden für ihr Stadtteil, für die Umgebung, in der sie lebt. Ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert, aber es gibt in der analytischen Psychologie einen bestimmten Bereich, da spricht man über archetypische Bilder. Das sind so Ideen, die tief in unserer Psyche verankert sind oder eingebaut sind, die jeder von uns hat. Und das sind so, man könnte sagen, Verhaltensweisen, mit denen wir uns identifizieren können. Und diese Verhaltensweisen, diese Verhaltensweise, die ich vorhin beschrieben habe, freiwillig Leid auf sich zu nehmen, das nennt man in dieser analytischen Psychologie das Bild des archetypischen Helden. Und es ist laut der analytischen Psychologie von Carl Gustav Jung die Grundhaltung eines psychisch gesunden Menschen, der sich in der Welt bewegt. Das mal nur so als Randnotiz, ich fand es ziemlich cool, dass gerade die Psychologie auch die Aufforderung Jesu zu Nachfolger unterstreicht. Fand ich ziemlich cool, aber das nur so nebenbei. Christus weist in unserer Textstelle aber auch mit seinem Leid auf dieses Verhalten, auf dieses Leiden, auf die Bereitschaft zu leiden. Und er verbindet das mit dem Dienst am Reich Gottes und das Großwerden für Gott mit freiwilligem Leid auf sich nehmen. Er zeigt auch dieses schöne Verhalten, auch wenn er davon warnt, dass es echt eine große Aufgabe ist, dass man bereit sein muss. Und wir als Christen, ich glaube, wir brauchen mehr davon. Ich glaube, wir müssen bereit sein für diese dienende Liebe. Wir müssen bereit sein zu leiden. Es gibt Menschen, die ein offenes Ohr brauchen. Hört ihnen mal nicht für 5 Minuten nur zu und dann sagt ihr Danke, sondern lasst uns mal so eine halbe Stunde lang dieser Person zuhören und so richtig leidensbereit sein, auch wenn es anstrengend ist. Es gibt Kinder, die manchmal nicht verstehen, dass es nicht okay ist, sein Mitkollege einfach so richtig gegen den Kopf zu hauen. Aber lass uns nicht in Ärger oder Frustration uns verlieren, sondern lass uns wirklich geduldig sein und zum 10. Mal diesen Jungen hinsetzen und ihm erklären, hey, das ist nicht okay. Wenn jemand euch was Schlimmes getan hat, wenn jemand was Schlimmes gegen euch getan hat, dann seid leidensbereit und könnt ihm vergeben. Nehmt diesen Leid auf euch, vergebt ihn. Legt eure Frust vor den Füßen Jesu und lasst es los. Auch wenn es manchmal wehtut. Damit wird man Teil an etwas Größerem. Damit wird man Teil am Kommen vom Reich Gottes. Ich dachte, ich gebe euch noch ein Beispiel von jemandem, den ich als biblischen Helden bezeichnen würde. Ich habe das immer wieder mal erwähnt in Predigten oder so. Ich war mal 6 Wochen in meiner Studienzeit im Gebetshaus Augsburg. Das Gebetshaus Augsburg kennt man vielleicht. Das ist einer so der christlichen Bewegungen in Deutschland, die wirklich viel Aufwind zurzeit erlebt. Und sie haben, ich würde mal sagen, so in Anführungsstrichen viele weltliche Helden. Also sie haben sehr viele Menschen, die sehr, sehr begabt sind. Unglaublich tolle Musiker, unglaublich tolle Redner, Johannes Hartl zum Beispiel. Aber mir ist bis heute einer im Gedächtnis geblieben, der mich am allermeisten beeindruckt hat. Und er hieß Roland. Und ich finde, Roland ist auch, also nichts gegen Roland, aber das ist auch so, einfach so ein Name von jemand, der einfach so alltäglicher Held ist. Einfach so ein jeder Tagmensch. Er war jeden Tag im Gebetsraum und hat gebetet und er ist da auch nicht super, super krass aufgefallen. Aber während den 6 Wochen, wo er da war, kam er immer wieder zu mir rüber und hat für mich gebetet. Wo ich da war, hat er auch im Café mitgearbeitet dort und hat halt ganz viele unscheinbare Aufgaben auf sich genommen. Und er war nie irgendwie jemand, der sich
imponiert hat, sich in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern war immer jemand, der lernender war und der sich auch unter Menschen gestellt hat und gedient hat. So viele total unauffällige Aufgaben hat er übernommen und er hat so viel Wertschätzung gezeigt und er hat mich dabei einfach extrem inspiriert. Er war so liebevoll, so geduldig, so auf Gott fokussiert, so bereit, in die Bibel hineinzuschauen und was zu lernen. Und er hat mich wirklich beeindruckt. Und vor allem hat er mich mehr beeindruckt als alle anderen Menschen im Gebetshaus. Und wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit, ist das immer noch wahrscheinlich die prägendste Person dort gewesen. Ich hoffe, ich konnte gut Werbung machen zum Leiden. Das meine ich natürlich nicht so im Sinne von, dass man Leiden schön finden soll. Es geht im Christentum, in der Nachfolge geht es nicht um Leid, das soll ganz klar sein und ich hoffe, dass mir das niemand später irgendwie vorwirft. Leid ist etwas sehr Schlimmes und jemand, der wirklich durch das Leid gerade hindurch geht, braucht es gerade nicht hören, das ist so, ey, das ist was Gutes. Das ist wirklich nicht so. Aber freiwillig Leid auf sich zu nehmen, um der Liebe zu dienen, das ist etwas wirklich Schönes und etwas wirklich Berührendes. Ja, ich möchte jetzt noch mal kurz zum Schluss diese ganze Sache von einer anderen Seite anschauen, nämlich mit euch darüber Gedanken machen, welche Hindernisse es gibt bei diesem Lauf. Vielleicht könnte man sagen, welche Hürden da sind, beziehungsweise welche Fehler man manchmal macht bei diesem Thema. Und ich möchte über zwei Hürden kurz reden, die ich gut kenne bei diesem Thema. Und bevor wir damit beginnen, lade ich euch einfach kurz mal ein, das Bisherige auf euch wirken zu lassen. Was macht das mit euch? So, welche Motivation kommt hoch? Ist da eher Anspannung oder kommt da auch so ein gewisser Druck, so ein Perfektionismus? Oh, ich muss jetzt schon wieder für Gott irgendwas machen. Oder ist da eine Schuld oder sind da offene Fragen? Diese Themen wollen wir jetzt mal angehen, ohne den Anspruch der Ausführlichkeit irgendwie zu haben. Mir sind folgende Hindernisse bei diesem Thema gekommen, bei diesem Lauf. Das erste ist: Was ist mit mir? Ich habe jetzt ganz oft gesagt, so diese Frage sollte uns eigentlich nicht beschäftigen, aber das ist eigentlich eine wichtige Frage. Ich hatte gesagt, Christus lädt uns ein, von uns wegzuschauen und auf sein Reich zu blicken. Und oft kommt da so ein Missverständnis hoch, dass es eigentlich uns egal sein sollte, wie es uns geht. Und man fragt da vielleicht zu Recht, soll ich mich gar nicht um mich selbst kümmern? Soll ich nie Spaß haben? Soll ich nie irgendwas für mich selbst tun? Endet das nicht immer im Burnout? Und die Antwort dafür ist ja. Also wenn man denkt, dass man einfach immer dienen kann, ohne seine eigenen Bedürfnisse im Blick zu haben, endet das immer in einem Burnout. Aber was wir dabei vergessen, und es ist beeindruckend, wie oft das auch in christlichen Kreisen vergessen wird, ist, dass wenn wir dem Reich Gottes dienen, dass wir selbst auch Teil vom Reich Gottes sind. Gott will, dass wir Teil von diesem Ziel sind, dass wir grundsätzlich Menschen bejahen und wir sind selbst ja auch ein Mensch. Und deswegen müssen wir natürlich auch uns selbst bejahen. Wir haben diese Aufforderung, unseren Nächsten zu lieben, aber auch wie wir uns selbst lieben. Wir Menschen haben manchmal die komische Tendenz, mit anderen Menschen besser umzugehen als mit uns selbst. Das ist nicht immer so, aber das ist oftmals so. Ich habe mal von einem Bericht gehört über eine Medikamenteneinnahme unter Menschen und Medikamenteneinnahme und bei Tieren, also das Verhalten von Tierbesitzern. Und ein großes Problem wirklich in der Pharmaindustrie ist oftmals nicht die Wirkung der Medikamente, sondern dass Menschen einfach die Medikamente nicht richtig einnehmen. Das hat unterschiedliche Gründe, dass vielleicht Faulheit oder Skepsis, man hat so ein komisches Gefühl bei den Medikamenten oder eine Nebenwirkung, die etwas unangenehm ist und ohne mit dem Arzt irgendwas abzusprechen, verzichtet man einfach drauf. Man hat einfach so grundsätzlich etwas so einen fahrlässigen Umgang damit. Bei Tierbesitzern interessanterweise ist das ganz anders. Also es ist so, laut diesem Bericht, dass wenn ein Tierbesitzer sein Haustier zum Tierarzt bringt und Medikamente verschrieben bekommt, oder das Tier Medikamente verschrieben bekommt, dass die Medikamenteneinnahme fast immer perfekt abläuft. Das ist ziemlich interessant, dass wir Tiere manchmal besser behandeln, als wir uns selbst behandeln. In dem Bericht lief die Vermutung darauf hinaus, dass die Beziehung, die man zu sich selbst hat, oftmals ungesund ist. Dass Menschen oftmals zu sich selbst so, ja, sich schwer damit tun, sich selbst als etwas Wertvolles zu sehen, sich selbst als etwas zu behandeln, was wirklich einen eigenen Wert hat, wofür man Verantwortung und Wertschätzung, Verantwortung übernehmen muss und Wertschätzung zeigen muss. Man behandelt sich selbst, als wäre man es nicht wert. Aber die Botschaft Gottes lautet anders. Stell dich in den Dienst Gottes, diene und liebe. Andere Menschen, aber natürlich auch dich selbst. Diese Perspektive ist die richtige Perspektive zum Dienen im Reich Gottes. Und wenn ein Läufer nicht auf sich selbst achten würde, wenn er nicht trinken würde, wenn er nicht essen würde, wenn er nicht schlafen würde, wenn er sich auch nicht mal eine Pause gönnen würde, dann würde er niemals sein Ziel erreichen. Wir lassen uns also von diesem Hindernis hier nicht runterkriegen. Das zweite Hindernis ist nochmal ein bisschen kürzer. Meine Frage vorweg, ist jemand mal durch den Wald gelaufen? Also immer, wenn ich durch den Wald laufe, kommen so richtig so Kindheitserinnerungen von so Freizeiten, wo es so, weiß nicht, Fahne klauen, Capture the Flag, irgendwelche Waldspiele, wo man sich so richtig immer so und oftmals auch sehr zerkratzt irgendwie aus dem Wald zurückgekommen ist. Sehr oft auf den Boden geflogen. Man muss vielen Bäumen ausweichen und rutscht durch die Gegend. Es ist sehr hindernisreich. Der Rekord für den 100-Meter-Sprint beträgt 9,63 Sekunden von Usain Bolt. Und wie schnell, meint ihr, hätte Bolt es geschafft, 100 Meter zu laufen, wenn er durch so einen Wald durchgelaufen wäre? So einen Wald, den man von seinen Freizeitheimen früher kennt. Was oft in Gemeinde passiert, ist, dass man irgendwie diesen Wunsch hat, diesen Wunsch auch ehrlich hat, das Reich Gottes zu dienen, dieses Reich Gottes in diese Welt hineinzubringen, was Gutes in die Gemeinde hineinzubringen, was Gutes in die Familie auch hineinzubringen, aber man läuft durch den Dschungel. Es ist so ein Werk des Menschen. Es ist nicht der Boden, auf dem der Läufer läuft, wo es gerade ist und wo man einfach perfekt an sein Ziel kommen kann. Es ist vielmehr das Werk des Menschen. Es ist der Turmbau zu Babel. Es ist irgendwie so jeglicher Versuch, andere Menschen in der Gemeinde zu motivieren, am Dienst mitzumachen, scheitert. Es sind gebrochene Beziehungen, die irgendwie nicht heilen wollen, obwohl man alles dafür gibt. Es ist vielleicht so ein Gespräch mit jemandem, der nicht an Gott glaubt, wo man ihm von Gott erzählt und am Ende endet es damit, dass er sagt, interessant, aber ist nichts für mich. Das Reich Gottes entwickelt sich irgendwie nicht. Man kommt nicht an sein Ziel. Warum ist es so anstrengend? Vielleicht läuft man einfach gerade auf dem falschen Boden. Vielleicht läuft man gerade nicht auf einer Rennstrecke, sondern durch einen dichten Wald. Anstatt auf diesem wahren Grund zu laufen, dieses Vertrauen auf Gott, vertraut man auf seine eigenen Fähigkeiten, auf seine eigene Vernunft, auf seine eigenen menschlichen Fähigkeiten. Als ich mit meinem Job angefangen habe in Bielefeld, wurde mir irgendwie Folgendes ziemlich klar. Ich soll Menschen helfen, zu glauben. Aber im Studium habe ich gelernt, theologisch, Glaube ist kein Werk des Menschen. Ich habe quasi eine Aufgabe, für die es keine wirkliche Anleitung gibt. Ja, und Theologiestudium hin und her, ich denke schon, das hat geholfen, aber geistliches Wachstum ist an sich ein Geheimnis. Das haben wir im Theologiestudium auch tatsächlich gelernt. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes und mir wurde sehr bewusst, dass ich ganz viel mehr machen muss, als einfach nur predigen oder einfach nur richtig die Bibel lesen. Ich muss ganz neu mit Gott in Kontakt kommen. Ich muss ganz neu meine Gottesbeziehung stärken und aus dem Gebet heraus leben. Es gibt da keine Anleitung, sondern es ist einfach ein Beziehungsverhältnis, wo man ständig auf Gott hört, wo man ständig mit ihm in Kontakt ist, wo man dieses Vertrauen, diesen Boden immer wieder sucht, auf dem man läuft. Wenn wir Göttliches in unsere Welt hineinbringen wollen, wenn wir Göttliches in unsere Welt sehen wollen, dann müssen wir auch mit Göttlichem arbeiten. Wir brauchen diesen Grund, diesen Boden, auf dem man richtig läuft. Wir brauchen das Hören auf Gott, wir brauchen das Gebet. Wir brauchen die ehrliche Beschäftigung mit seinem Wort, mit dem Suchen nach seinem Willen. Wir brauchen die grundlegende Beziehung unter unseren Füßen, damit wir gut laufen können. Ich möchte hiermit nicht sagen, dass es immer so ist, dass wenn man kein Gemeindewachstum erlebt oder sowas, dann betet man falsch. Gott ist kein Automat, wo man irgendwie so Gebet und stille Zeit einschmeißen kann und dann kommt Gemeindewachstum bei raus und Heilung und Bekehrung und so. Aber in der Bibel spricht Gott uns zu, dass wenn wir uns vom Heiligen Geist treiben lassen, Galater 5, wenn wir uns vom Heiligen Geist treiben lassen, dann wird es auch geistliche Frucht geben. Wie diese Frucht dann ausschaut, das müssen wir Gott überlassen. aber es wird diese Frucht geben. Lass uns also Sprinter auf einer Laufbahn sein, nicht im Dschungel, nicht im Wald. Lass uns auf diesem Grund Gottes stehen. Es gibt sicherlich mehr Hindernisse, mit denen wir konfrontiert sind, aber das waren so zwei, die mir immer wieder bei diesem Thema begegnen. Wenn ihr merkt, dass diese Hürden da sind, dann lasst es euch nicht davon abhalten, bitte. Legt sie vor Gott hin, haltet sie im Himmel und lasst sie oder werdet frei davon. Ich fasse nochmal zusammen. Jesus krempelt das Bild von einem Helden um. Dafür gibt er vier Charaktereigenschaften von einem wirklich biblischen Helden. Er sagt, dieser Held hat einen Grund. Er hat einen Boden, auf dem er läuft, wo er so unfassbar schnell laufen kann. Und er hat ein Ziel. Er hat das Reich Gottes im Blick, das er in die Welt hineinbringen kann. Und er hat eine Art und Weise, wie er es macht. Er läuft, also er dient. Er hat eine Haltung der dienenden Liebe. So bringt man Gottes Licht in die Welt hinein. Und was diese dienende Liebe beinhaltet, ist die Bereitschaft zu leiden. Man sucht nicht nach Leid, aber man ist bereit zu leiden, wenn es drauf ankommt. Egal, welche Hindernisse da sind, wir lassen uns nicht davon abhalten. Wir lassen uns nicht davon abhalten, Teil dieser großen Geschichte zu sein, wo Gott sein Reich, sein Licht in diese Welt hineinbringt und wir daran auch teilhaben. Lass uns zum Schluss noch beten. Großer Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst, Herr, und ich danke dir für das Lobpreislied vorhin, von dieser Sehnsucht, dass wir auf dich warten, Herr, auf dein Kommen, auf dein Reich, und wir wollen auch daran teilhaben, Vater. Wir wollen diese innere Bereitschaft haben. Wir wollen erfüllt sein vom Heiligen Geist, der sich daran erfreut, andere Menschen zu lieben, uns selbst zu lieben, Gemeinde zu lieben, die Gesellschaft zu lieben. Hilf uns dabei, Herr. Schenk uns die Kraft, schenk uns den Mut, schenk uns diese Leidensbereitschaft. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank.